Liebe Geschwister hier in der Kirche und zu Hause an den Geräten, ich grüße euch alle recht herzlich zu dieser dritten Bibelstunde zum Buch Titus. Freue mich, dass wir heute im Wort Gottes weitermachen können und lasst uns erstmal zusammen beten. Herr Gott, Vater im Himmel, du, die in der Höhe lebt, du, die niedrig seht, im Himmel auf Erden. Wir beten dich, dass wir uns bewusst werden, dass wir hier kommen können, ganz besonders mit dir, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Würdest du uns mit dieser Bibelstunde segnen, in alle Teile? Ja, wirst du mit deinem Geist bei uns sein, um uns zu deinem Reich zu führen, das ferne Reich, aber auch das ganz nahe Reich. Vater, gib uns bitte Konzentration und Gemeinschaft, ein richtig Zusammensein. Gib uns das im Beten und Lesen, im Reden und Hören. Du bist es, die uns das Beten und das Hören und Reden schenkst. Und wir glauben, du hörst. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Ja, der erste Teil von Titus, Kapitel 1. Ich möchte nicht den Kapitel als Ganzes lesen zuerst und dann Dingen sagen, sondern heute mal so ein bisschen sterker annähern. Wir lesen jedes Mal ein Stück vom Text und ich werde dann so ein paar Sachen darüber sagen. Einleitend vielleicht, es geht hier um Kreta. Und jetzt sind wir in Urlaubsstimmung. Ich sage gleich noch was mehr zu diesem Insel. Das Problem ist, wir wissen nur von einem Kreta-Aufenthalt von Paulus bei der Gefangenenreise. Das war so eine Sturmböe, das war eine sehr spannende Geschichte. Und da wird er nicht missioniert haben in dem Sinne, dass er Gemeinden hat gründen können. Er war ein Gefangener. Deshalb wird in der Forschung immer wieder davon ausgegangen, dass er nach dem Rom-Aufenthalt nochmal in Kreta gewesen ist, um dort auch zu missionieren. Denn Kreta, da komme ich gleich noch zu, ist damals ein ganz, ganz, ganz wichtige Insel, ganz wichtiger Hotspot. Dort im östlichen Mittelmeerraum gewesen. Aber, ich habe das auch geschrieben, das ist nur eine Vermutung. Paulus ist ja mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch in Rom gestorben. Wenn die direkt nach der Gefangenenreise dort das Martyrium erlitten hätte, dann wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Da muss man aber die Frage beantworten, wann war er dann in Kreta? Und jetzt, das ist interessant, mein professor in Kampen, ehemalige professor für Neues Testament, Jacob van Bruggen. Haben Sie schon gehört van Jacob van Bruggen? Iets in ganz viele commentaren über het Neue Testament. Die had alle daten zorgvuldig geprüft. Dat is immer seine Chefsache, alle daten zeer zorgvuldig prüfen. En dan die these verteidigt, quote, dass ein dem Brief vorausgehender Besuch des Paulus an Kreta auf Kreta durch den Briefinhalt nicht unbedingt angenommen werden muss und aufgrund der Datierung der Brief unwahrscheinlich ist. Also, sag mal kurz, der Paulus war gar nicht auf Kreta, nochmals. Aber hat auf seiner Rundreise von Ephesus aus Titus nach Kreta ausgesandt und noch eine Zeit lang ihm auf der Insel gelassen. Der muss da bleiben und quasi so aus der Ferne trainiert der Apostel hier den Titus wie ein Coach, wie er mit diesen Kirchen umzugehen hat. Ich habe das Buch hier, ich muss ehrlich sagen, ich habe das erst gestern gelesen. Spannende Lektüre. Liest sich wie ein Krimi und zum Glück aus dem Holländischen übersetzt, von Jürgen Klautke. die geschichtliche Einordnung der Pastoralbriefe. Und jawohl, mich hat er überzeugt. Also was Sie da finden auf das Papierchen, was ich da geschrieben hatte, meine kurze Einladung, die werde ich jetzt schon anders formulieren. Sag mal umformulieren. Ich habe weitergelernt in die letzten Tage. Aber eigentlich für das Ziel der Brief macht es nicht aus. Auch so aus der Ferne gibt Paulus hier Lektionen für dich und mich heute. Lektionen von ewigen Wert. Ja, das glaube ich. Ist ein toller Brief von großem Wert für uns. Jetzt erstmal die ersten vier Verse. Wir möchten sie lesen. Wir möchten nach vorn kommen. Titus, 1. Kapitel, Vers 1 bis 4. Grete, bitte.
Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist. In der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes unseres Heilandes. Und an Titus, meinen rechten Sohn nach unser beider Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Jesus Christus, unserem Heiland.
Danke. Also in diese ersten vier Verse, die nennen wir dann in der Theologie das Präskript. Das ist dann quasi immer so die Vorstellung, wer schreibt an wen. Aber das ist eben nicht sehr kurz hier. Vier Verse lang. Es ist nicht, dass je sagt Paulus an Titus. Sondern Paulus macht hier einen sehr langen Satz, wo er ganz viel reinpakt, wo ganz viel Theologie erin stikt. Glauben Sie mir, wenn Sie sowas in de Klausur übersetzen müssen, im Theologiestudium, dann fängt das schwitzen schon an. Du bist dankbar, wenn du ein Markus-Text kriegst, das sieht einfache Dinge, aber die paulinische Grammatik, die ist schon im Deutschen beim Lesen schwierig, wenn man eine Übersetzung hat. Aber wenn man da dann im Griechischen nicht richtig konstruiert, sondern anfängt zu fantasieren, ja, dann geht das mit der Übersetzung kreuz und quer. Aber hier ist eine ganze Menge reingepackt. Da könnten wir eigentlich schon den ganzen Abend nicht verbringen. Ein Satz zum Beispiel wie in Vers 2, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Wow. Und in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor Zeiten der Welt. So in die Ewigkeit dahinter. Da steckt eine ganze Menge drin. Aber zunächst etwas mehr über den Titus, an den der Brief geschrieben ist. Ich habe letzte Sonntagabend hier ein allgemeiner, so'n gröberen Durchgang durch die Mitarbeiter vorgestellt, aber der Titus ist ja derjenige, der den Brief kriegt. Also dem wollen wir uns ein Stück näher zuwenden. Ich sagte, Titus ist ein Spezialmitarbeiter des Apostel Paulus, so eine Art 007, der wegen seines Eifers besonderen Lob in der Bibel erhält. Er ist, wie sagt man das, ein Troubleshooter. Paulus vertraut ihm sehr. Gibt es problemen? Wir rufen Titus an. Harter kerel. Der dingen aanpakt die anderen vielleicht niet geschafft hätten. Titus war ein Heidenchrist. In Galater 2 erfahren wir über ihn, dass er dieser Nicht-Jude ist, den Paulus die Beschneidung verweigert. Dat is interessant. Paulus sagt, nein, du musst nicht beschnitten werden. Vertraue Jesus. Das ist alles. Er ist also sehr wichtig in diese Frage. Judentum, Christentum. Als er Paulus begleitet zum Apostelkonzil nach Jeruzalem, das ist etwas ganz, ganz Gefährliches gewesen. Denn wir wissen, als der Paulus in der dritten Missionsreise in Jeruzalem kommt, dann fangen die da an zu sagen, der hat die Nicht-Beschnittenen in die Tempel geführt. Und pass auf, dass Reinheit, Unreinheit war ein großes Problem für die Juden. Auch für die Juden Christen. Er hat Umgang gehabt mit Nichtbeschnittenen, mit Heiden. Das ist ganz schwer. Natürlich, wenn er das irgendwo in die Diaspora gemacht hätte, irgendwo in Syrien, Antiochien oder in der damaligen Türkei, dann war das noch in Ordnung. Aber nach Jeruzalem? Nein. Aber Paulus nimmt ihn mit, nota bene, nimmt ihn mit im Apostelkonzil, wo er, ich sagte letzte Woche schon, wo er anders als Timotheus, wo eben Titus nicht zur Beschneidung genötigt wird. Und dann später, als es schwierig wird in Korinth, wird Titus nach Korinth gesandt. In Korinth geht es immer runter en drüber, du weißt das. Mit der Parteiungen, die es dort gab, mit dem sexuellen Missstände. Und immer wieder schickt Paulus Titus dorthin. Ich habe das nachgesehen. Neunmal wird er in die Briefe an die Korinther erwähnt. Er wird auch mit einem Brief an sie betraut. Wahrscheinlich nicht der erste oder zweite Korintherbrief, sondern dieser strenge Brief, in dem Paulus sie tadelt, weil sie seine Autorität in Frage stellen. Und Paulus ist sehr bezorgd um diesen Brief. Was ist der Effekt? Aber hij vertraut in Titus aan. Dan is Paulus zeer gespannt. Fast ängstlich wartet er auf ihn. Ah, dan bekommt er gute Nachrichten. Gute Nachrichten van Titus zurück. Jetzt alles oké. Titus had Ordnung in die Gemeinde gebracht. Es funktioniert wieder. Sie haben zugehört und Buße getan. Er ist es auch, der sich auf Wunsch von Paulus um die Sammlung für Jerusalem kümmert. Und noch eine Sache, die wir über Titus wissen, wird in 2 Timotheus 4, Vers 10 erwähnt, dass er nach Dalmatien weiterzog. Jetzt denke ich so, der Rosmarie weiß, wo das liegt, Dalmatien. Kroatien, an die Adriatische Piste. Wunderbar. Warst du schon da? Habe ich gedacht. Und da kommt der Titus, um eine Sondermission zu erfüllen. Sieht so aus. Aber William Ramsay, wunderbare Autor, der viel geschrieben hat über die missionarische Reisen von Paulus. William Ramsay sagt über ihn: Er war einer der geheimnisvollsten Menschen des ersten Jahrhunderts. Denn man würde erwarten, dass er die ganze Zeit in der Apostelgeschichte vorkommt. Aber dort wird er niemals erwähnt, der Titus. Und so haben einige versucht, das Problem zu lösen, indem sie dachten, er sei vielleicht ein Bruder von Lukas, weil Lukas die Apostelgeschichte schreibt. Und vielleicht war er dann derjenige, der all die Notizen hat gemacht unterwegs. Auf all diese Reisen, die er mit Paulus unternommen hat. Und ja, wenn er mit Lukas in engerem Verhältnis stand, und er schreibt so häufig wir sahen, wir gingen und so weiter, dann ist auch hier Titus wieder jemand, der mitgeschrieben hat. Nur eine Vermutung. Aber das würde erklären, warum er dort keine Erwähnung findet, wenn er sich selber in Demut, ähnlich wie Lukas, zurücknehmen würde. Man kann ihn dann nur wahrnehmen in einer Bezeichnung wie, wenn wir weitergezogen sind. Und so was da immer wieder bei der Missionsreisen geschrieben wird. Genug davon. Auch wenn er nicht in der Apostelgeschichte vorkommt, er taucht sehr oft bei Paulus auf. Paulus nennt ihn seinen rechten Sohn im Glauben. Ist das nicht wunderbar? Meinen rechten Sohn im Glauben, der unverheiratete Paulus hat einen rechten Sohn. Das haben wir gelesen. Und interessant, so spricht er auch über Timotheus. Hè? Also dieses Verhältnis zu sagen, er ist mein Sohn, ist eine ganz hohe Wertschätzung. Das ist uns heute nicht mehr so gebräuchlich, dass wir jemand anderen mein Sohn nennen. Aber wir müssen uns das tatsächlich so vorstellen, dass ich den quasi, den Titus quasi geistlich adoptiert hat. Het is niet biologisch der Vater, aber sozusagen, du bist genau mein Nachfolger, der in meinen Fußstapfen wandelt. Das ist es, was sich hinter dieser ehrenvollen Bezeichnung verbirgt. Er ist mein Sohn im Glauben, wie auch Timotheus. Deshalb darf man wirklich sagen, diese beiden sind die ganz großen Mitarbeiter eben auch deshalb, weil Gott sie für würdig erachtet, mit dem Brief, der von Paulus geschrieben wird, dann auch in die Bibel zu kommen. Das hat ja nochmal so einen ganz besonderen Wertung, das hat Gründe. Paulus hat sicherlich nicht nur die drei Briefe geschrieben an die beiden, der hat mehr geschrieben und wir wissen ja auch, dass auch andere Dinge, dass uns viele Briefe nicht erhalten sind. Aber diese beiden von Timotheus und die eine von Titus sind von Gott für würdig erachtet worden, dass sie eben in die Bibel zu uns kommen. Das habe ich immer, wenn wir diese Bibelstudie machen, immer die sind, Gott hat das würdig geachtet, die müssen zu uns hier in Österreich auch gelesen werden. Ja. Vers 5. Wer möchte Vers 5 lesen? Rosmarie?
Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe.
Wunderbar. Weiter? Okay, das kommt. Ich darf noch einmal einladen. Kurz etwas zu Kreta. Kreta ist die größte der griechischen Insel, die größte Insel des Mittelmeers. Das ist nicht ein bisschen Wasser, also die ist richtig groß. Wenn man von Ost nach West, ich habe das nachgesehen, wenn man von Ost nach West sieht, das sind 260 Kilometer. In der Süd-Nord-Ausdehnung nicht so ganz so groß, aber mit hohem Gebirge darin. Die Lassiti-Hochebene mit ihren Windmühlen, weit über 2000 Meter. Ich habe gedacht, ideales Urlaubsgebiet für Österreicher und Schweizer hier mit sehr unterschiedlichen Landschaften. Da kannst du Ski fahren im Winter ohne Probleme im Mittelmeer. So hoch. Die haben auch Lifte da oben. Obwohl die südlichste Stadt Ierapetra, auch die südlichste Stadt Europas, die ist extrem warm. Endlos lange Strände mit kristallklarem Wasser. Also heiß und kalt, alles eng beieinander. Und Kreta, das sagte ich schon, ist eine ganz wichtige Insel, die war Zentrum über viele, viele hunderte Jahre zuvor für die Entwicklung im Mittelmeerraum. Die Minoische Kultur, schon gehört? Die Minoische Kultur, eine heidnische Religion, hat schon lange vor dem Christentum Dinge dort geprägt und auch in kulturelle Höhe ausgeprägt. Aber man war zur Zeit des Paulus auch sehr abergläubig. Zeus, der griechische Gott, soll dort geboren worden sind. Also eine Menge, worauf man achten muss. Wenn du mal einen interessanten Urlaub machen wollte, fahre nach Kreta. Er gibt eine Menge zu sehen, auch geschichtlich sehr, sehr interessant. Die Insel war immer auch Zentrum der Wanderungsbewegung. Und weißt du was? Die Söldner, die von David angeworben werden, waren die Kreti und die Pleti. Die Kreti kommen dan zo van Kreta. Die Pleti sind die Palästinenser. Dus also, die hebben zo met David gekämpft. Das waren Kreta-Leute, die unter Joab kämpfen gegen die Heerbahn. Die hatten also eine große Bedeutung, auch für Israel. Das ist schon 1000 Jahre vor Christus schon eine Menge los dort auf Kreta. Und wenn Sie sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigen, so ein bisschen am Mittelmeer auskennen, mit all den Dingen, Kreta. Ganz wichtige Insel. Allerdings, jetzt, wie das heißt, allerdings mit einem schlechten Ruf, extrem schlechten Ruf. Damals waren die tatsächlich verrufen. Die Kretenser galten, das war so eine Standardspruch, alle Lügner. So wie die Deutschen vielleicht anhaftet tolle Fußballer und extrem fleißige Leute zu sein. Und ich sage mal, Fragen zeigen, ob das alles so stimmt. Aber egal wo ihr hinkommt und fahrt, vielleicht nach Brasilien, nach Japan oder nach Namibia, fragt die Leute, was zeichnet die Deutschen aus? Dann sagen sie, das sind alles Maschinen. Das sind Bombenfußballer. Die laufen plat, hoog en runter, zijn extreem fleißig, bouwen die beste auto's, hebben die beste machines. Also, al zo clichés. Zo een cliché bestand ook voor Kreter, dat ze Lügner zijn. In der filosofie, daar gibt es zo eine Sache, he, kennen ze dat? Dat is das Paradoxon. Bitter süß. Also een Scheinwiderspruch. Und das Paradoxon, das berühmte Paradoxon, das lautet so, wenn ein Kreter sagt, alle Kreter lügen. Ist das dann wahr oder falsch, diese Aussage? Nochmals, alle Kreter lügen, sagt ein Kreter. Sagt er dann die Wahrheit oder die Unwahrheit? Und pass auf, die Sache mit der Wahrheit ist wichtig hier. Das ist nicht irgendwie so ein Spaß, was wir eben gelesen haben in Vers 2. Da hat Paulus geschrieben, in der Hoffnung auf das ewige Leben, dass Gott der nicht lügt. Das ist eindeutig gegen dieses Klischee der Kreta-Leute geschrieben. Die lügen alle. Das sind ganz verlogene Menschen. Oh, da kommt dann noch zu, der Vater aller Lüge ist der Widersacher. De Teufel. Diese Abgrenzung, das spielt hier ganz tief hinein, wenn er in dieser Vorstellung sagt, Gott, der nicht lügt. Das ist eine Bezeichnung, die irgendwo, die sonst nirgends vorkommt. Ganz typisch. So muss man Gott doch nicht apostrophieren. Das ist ja klar, dass Gott der Wahrheit ist. Also, das würde man nicht so konnotieren. Es sei denn, der, über die geschrieben wird, nämlich Titus, der auf Kreta ist, der wird ganz klar gesagt, hier ist die Wahrheit. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, eben für die Leute auf Kreta gewesen. Ah, jetzt fangen wir an, ein wenig zu ahnen, warum Paulus mit so einem langen Satz anfängt. Wir lesen nochmal Vers 1, diesmal in die Schlachter-Übersetzung. Die ist ganz sorgfältig geschrieben. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Waarom fängt Paulus damit an? Dat Wahrheit und Gottesfurcht zusammengehören. Is dat schon eine Vorschau auf den Botschaft seines Briefes? Jawohl. Wir werden es sehen. Paulus is zeer bezorgd über die Verbindung zwischen was er gesunde Lehre nennt, gesunde Lehre, und gottgefälligem Leben. Und was Titus auf Kreta erfahrt, ist offensichtlich, dass ungesunde Lehre, falsche Lehre, zu einem ungöttlichen Leben führt. Und das entehrt den Herrn Jesus Christus. Paulus Schwerpunkt ist also, das solltest du anpacken. Die Menschen müssen gesunde Nahrung haben, damit sie zu gesunden Christen heranwachsen, aufrichtig und fromm. Das ist Chefsache. Die werden wir sicher sehen. Zieht sich durch den ganzen Brief. Und das ist angemessen, oder? Und sage ich mal, nicht nur für Missionare, aber für jeden Christen, der Christus in der Welt verkündigt. Ein gottgefälliges Leben und ein wahres Verstehen, das ist Hauptsache. Damit will Paulus Titus inspirieren. Was fragt er? Was muss er machen? Ja, aber er muss auch etwas tun. Ja, das macht er selbst, aber er möchte auch noch jemand anderes ernennen. Aha, Ältesten einsetzen. Und wo? In jeder Stadt. Der berühmte griechische Dichter Homer, die sagte, 5 Jahrhundert vor Christus schon, es gibt auf Kreta 100 Städte. Also für diese Ältesten eine Menge zu beachten. Und Ältesten, aha, das sind jetzt nicht die Lebensältesten, sondern die Presbyter. Diejenigen, die Gemeinde leiten. Also Presbyteros heißt Älteste, aber Älteste eben im Sinne von der Glaubenserfahrung. Es kann auch ein junger Mann Älteste sein. He, wenn du als Kind schon zum Glauben gekommen bist und 30 Jahre alt bist. Also ja, was ist? Schon 20 Jahre im Herrn bewusst gehst. Bist du weiter als ein 60-Jähriger, der vom Jahr erst die Wiedergeburt erfahren hat. Doch? Man ist natürlich ganz anders für das Ältestenamt geeignet als beispielsweise dieser 60-Jährigen, der erst jetzt ein Jahr dabei ist. Die Gemeinden sollen von Ältesten geleitet werden. Die sollte ich dus einsetzen. Das ist offenbar ganz wichtig für die Gemeindeordnung. Das wird dann auch in allen reformierten Gemeinden, findest du. Da hängt etwas an. Wenn das Amt so wahrgenommen wird, als wirklich Älteste die Gemeinde verantwortlich leiten, und dafür sind die Pastoralbriefe auch so wichtig, extrem wichtig. Der Titusbrief, aber auch die Timotheusbriefe, sonst nergens in der Apostelgeschichte, auch nicht in die Evangelien, gibt es Anweisungen, wie soll die Gemeinde aussehen. Nur hier. Daarvoor zijn die pastorale brieven extreem wichtig. Weiter. Möchtest du noch weiter lesen? Vers 6 bis 9? Okay. Bitte.
Wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen.
Danke. Die Ältesten müssen untadelig sein. Warum, glaubt ihr? Vorbild, ja. Und dann, was schreibt ihr? Warum konzentriert sich Paulus so ganz auf Aspekte wie Lebensstil und Charakter, wenn er die Stellenbeschreibung für die Gemeindeleiter schreibt? Ich denke, wenn man darüber nachdenkt, es gibt so im Allgemeinen drei Elemente. Drei Elemente, worüber er hätte schreiben können. Zwei habe ich schon genannt. Lebensstil, Charakter. Aber dann auch doch die Begabungen. Maar het is interessant, dass Paulus hier, und auch in Timotheus, dass Paulus die Begabungen nicht besonders hervorhebt. nur die Fähigkeit zu lehren, die ist so ziemlich die einzige Gabe, die er nennt. Es geht ihm vielmehr um den Charakter der Menschen, um ihren Lebensstil. Was wird der Grund dafür sein?
Wenn sich das auswirkt.
Wenn das auswirkt. In der Gemeinde.
Wir haben im Alten Testament schon so oft gesehen, dass sich viele als unbegabt gesehen haben. Um zu übernehmen, dass Gott.
Manche haben sich als unbegabt gesehen, die doch machtig, mächtig genützt sind. Das stimmt, ja, das stimmt auch, ja. Ja.
Ja.
Ja, wunderbar, hè? Wunderbar, dass das dan niet hier genannt wird, ja. Ich denke, jemand kann sehr begabt sein und kann damit wichtige Positionen erreichen, große Autorität erlangen. Aber wenn kein gottgefälliger Charakter hat und kein passender Lebensstil, kann das alles furchtbar schief gehen. Traurigerweise haben wir das in Holland, ich weiß nicht hier in Österreich, aber wir haben das in der Kirche schon oft erlebt. Jemand hat offenbar eine ungeheure Gabe zum Predigen, machtig. Aber dann entdeckt man auf einmal moralisches Versagen. Übrigens, das ist interessant, er sagt, ein Ältester muss untadelig sein, nicht fehlerfrei. Aber untadelig. Frei von, sag mal, öffentlicher Ärgernis. Im Original steckt die Idee, man kann keinen Anspruch, keinen materiellen Anspruch gegen sie erheben. Also es geht nicht darum, dass sie perfekt und makellos sein. Aber es gibt nichts offensichtlich Falsches. Sie schummeln nicht an den Büchern herum, haben keine Affäre, nichts in diese Richtung. Paulus ist viel mehr besorgt, wenn wir nach Leuten suchen, die Gemeinde leiten und Gottes Volk weiden sollen, dass wir Menschen haben mit frommen, soliden Charakter. Loyal. Sag mal, zuverlässig. Integer. Sagt man das auch in Deutsch? Integer? Ja, das. Ich hätte fast gesagt, langweilig ist sicher. Ich meine, langweilig ist nicht das richtige Wort, oder? Aber Menschen, die nicht zu den Exzessen neigen. So wie Paulus es hier beschreibt. Ihr Charakter, ihre Frömmigkeit, die müssen die Priorität sein. Und es ist interessant, dass ihr dann das dann auf das Familienleben bezieht. Als wollte er sagen, mal sehen, wie du mit deiner kleinen Kirche, deiner Hauskirche umgeht. Das gibt uns dann einen Hinweis darauf, wie du mit der großen Kirchenfamilie klarkommst. Denn die beiden Fähigkeiten, die passen zusammen. Seh mal. Es ist interessant, um darüber nachzudenken. Familie zu Hause und die Kirchenfamilie. Eltern müssen ihre Kinder nähren, ermutigen, disziplinieren und leiten. Und was macht ein guter Hirte in der Gemeinde Christi? Nährt, diszipliniert, er ermutigt und leitet Gottes Volk. Also eine sehr starke Parallele. Deshalb nutzt Paulus sie. Und daarin gibt es, wenn man genau hinsieht, zwei Aspekte von Lehren in der Bibel. Möchte jemand noch einmal lesen, Vers 9?
Bitte. Du hast es schon gelesen, aber vielleicht noch einmal. Vers 9, wichtig.
Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen.
Ja, dies und das.
Ermahnen und widerlegen. Wie Calvin in seinem Kommentar dazu sagt, ein Pastor braucht zwei Stimmen. Eine, um die Schafe zu sammeln und eine, um die Wölfe zu vertreiben. Schön, hè? Zwei Stimmen. Und das ist die Tiefe der Aufgabe, vor der Titus steht, dass er widerlegen muss. Und das, ja, das wird schwierig. Ich übersetze mal nach unserer Kultur. Dann ist das, wie wir sagen, ach was soll's. Es ist mir egal, was du denkst. Jeder hat recht. Aber Paulus sagt, nein, wirklich, nein, das stimmt nicht. Nicht jeder hat recht. Die Leute haben nicht immer recht. Du kannst nicht einfach alles sagen lassen. Du musst es nicht einfach mal ignorieren, wenn falsche Ideen aufkommen. Denn wenn die Wahrheit zur Gottesfurcht führt, muss man diese Wahrheit verteidigen. Sonst wird man nicht gottesfürchtig. Er sagt also, nein, wenn diese falsche Dingen auftauchen, musst du sie tatsächlich widerlegen. Du musst die Bibel nehmen und zeigen aus Gottes eigenen Wort, weshalb diese Dingen falsch sind. Denn Irrlehre ist in der ganzen Bibel der gefährlichste Feind, der es gibt. Das hat man mir auch dem Synode auch gefragt hier. Du kennst jetzt den Westminster Bekenntnis, kannst du die auch verteidigen? War eine sehr gute Frage. Warum? Weil die Wahrheit der größte Schatz ist, den wir je haben. Aber auch, sagt er, das Zweite, um zu ermutigen. Wir können also nicht jemand sein, der hyperkritisch immer sagt, ja, ich sage euch noch etwas, was falsch ist. Und noch ein Ding, wieder eine Fehler. Ja, dat muss ich auch wieder sagen. Es gibt Prediger, die machen das. Das dauert dann minutenlang, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Nein, sagt er, man muss ermutigen. Denn Christen können sehr enttäuscht sein, besonders neue Christen, wo sie denken, ach, ich kann es nicht, es gibt noch so viel Sünde. Ich dachte, ich bin wiedergeboren, ich glaube jetzt, ende Sünde. Jetzt wird alles perfekt. Aber Paulus sagt, nein, nein, warte, warte. Du bist als Christ dahin unterwegs. Aber das Fleisch ist immer noch bei dir. Und jeden Tag kannst du um Vergebung bitten. Und lass dich nicht entmutigen. Stimmt, du bist immer nicht, die du sein willst. Das bist du noch nicht. Aber du bist nicht mehr, der du warst. Du machst weiter. Es gibt Heiligung. Das Fleisch ist immer noch bei uns, aber tötet es jeden Tag. Haltet euch für die Sünde tot. Wunderbar, wie Paulus das sagt in Römer 6. Kapitel. Haltet euch dafür. Ich bin tot für die Sünde. Aber lebendig für Gott, weil du zu Jesus gehört. Es sind diese Worte, die ermutigen, die uns door Frömmigkeit anspornen. Eifrig für gute Werke. Also, das ist Titus. Kannst du ihn dir vorstellen? Auf Kreta zurückgelassen, nur allein? Vielleicht, lieber Paulus, sagt er, vielleicht kann ich eine kleine Gruppe führen. Oh nein, sagt der Apostel, ich vertraue dir eine Insel an. Du kümmerst dich Kreta. Er had offenbar darauf vertrouwd, Titus würde es schaffen, door Gottes Gnade genau das zu tun, zich zu kümmern eine Insel. Und wie dankbaar is Paulus voor Titus? Er sagt sogar, ik vind dat zo schön, 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 6. Wir wurden zeer getröstet door das Kommen van Titus. Als Titus den Raum betrat, erhellte sich der Raum. Darf ich fragen, passiert das auch bei Leuten, die du kennst? Vielleicht bist du ein Teil davon. Du kommst herein. Wie ist die Reaktion? Siehst du? Anders gefragt, inspirierst du? Oder erschöpfst du? Es könnte das eine oder das andere sein. Wie ist die Reaktion? Nächstes Mal weiter. Wir werden einen Moment in stiller Überlegung verbringen. Einige von uns in Neuhofen sind Älteste, Predigtleser, Pastor. Einige van Paulus' woorden mogen ons zeer nagekomen zijn. Anderen zijn Mitglieder. En wir alle kümmern ons om die Leitung der Kirchen, ook in de toekomst in ons land. Lasst ons daarom beten om Gnade, damit wir Paulus' Strategie kunnen kopiëren en zijn Normen befolgen. Lasst ons gemeinsam in Stille beten. Ja, Vater, wir wollen dir danken für deine weltweite Kirche und für deinen Plan von Anfang an, dass sie eine gute geistliche Aufsicht erhalten soll, besonders in der Lehre. Und wir rufen zu dir für deine Gemeinde weltweit, aber besonders hier in Österreich, dass du ihr immer mehr gute, heilige, rechtgläubige Pastoren und Älteste gibst, damit sie zur Reife wachsen kann. Dafür zu dir, Vater, Sohn und Heiligen Geist, alles Lob und alle Ehre, Kraft und Herrlichkeit, Macht und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Amen.